SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Das Bild der getöteten Deutsch-Israelin Shani Luk ging gestern um die Welt. Das erleben wir in diesen Wochen des Krieges im Nahen Osten. Es genügt, ein solches Bild anzuschauen, um enorme Emotionen zu aktivieren. Neben der Trauer vor allem natürlich Wut über ein sinnlos ausgelöschtes Leben, sinnfällig für die Brutalität dieses Konfliktes zwischen Israel und den Terroristen der Hamas und ihren Verbündeten. Und solche Emotionen sind es auch, die uns dann ganz von selbst in Konflikte hineintreiben. Simon Koschut ist Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und wird dort heute mit der Soziologin Eva Illus auf dem Podium genau darüber diskutieren, wie Emotionen in der Politik polarisieren. Guten Morgen, Herr Koschut.
Einen schönen guten Morgen.
Ich habe jetzt das Bild der getöteten Deutsch-Israelin Shani Luk genannt. Ich hätte aber ebenso gut das Bild einer ausgebombten Familie im Gazastreifen als Beispiel verwenden können. Zeigt das nicht? Ich brauche eben nur ein passendes Bild und kann dann eben gleich ein ganzes Arsenal an Gefühlen abrufen und mich damit in einem politischen Lager verorten?
Im Prinzip ist das richtig. Es gibt natürlich eine universelle Basis für Emotionen, die Bilder auslösen, also wenn kleine Kinder oder sonstige, die eben Mitleid erregen. Aber im Prinzip ist es so, die emotionale Macht der Bilder beruht eben ganz stark auf unserer kognitiven Wahrnehmung, also unseren Überzeugungen, unseren Erinnerungen, unseren Werten. Und Emotionen sind ja immer auch deshalb ein Ausdruck moralischer Urteile. Also zum Beispiel, wenn meine Mutter stirbt, dann trauere ich natürlich ganz anders und empfinde anders, als wenn ein Erdbebenopfer in Afghanistan, die ich gar nicht kenne, sterben. Das löst andere Gefühle aus und das beruht eben auf einer kognitiven Wahrnehmung, weil die mir einfach emotional eben auch näher stehen. Andererseits, und Sie haben die Bilder ja genannt, wenn ich Gruppen negativ wahrnehme, löst das eben auch negative Gefühle aus. Und deswegen macht es einen Unterschied, ob ich natürlich das Bild einer Deutsch-Israelin zeige oder eben eines
Gazastreifen. Ja, wie reagieren denn dann Menschen auf Bilder, die eben zu ihrem eigenen Gefühlshaushalt nicht passen? Werden die dann einfach ausgeblendet?
Also wie gesagt, die kognitive Wahrnehmung der anderen Gruppe steuert im Prinzip unsere Emotionen sehr stark. Aber es ist nicht ganz so einfach und automatisch. Bilder können natürlich auch zu einer Veränderung der kognitiven Wahrnehmung führen. Ein schönes Beispiel ist das Bild von Alan Kurdi, dem syrischen Jungen, der tot am Strand gefunden wurde. Das Foto ging ja um die Welt. Und das hat tatsächlich auch in Deutschland zum Beispiel bei einigen Gruppen, in Hamburg gab es eine Protestgruppe, die gegen ein Asylheim war in Hamburg, die dann tatsächlich ihren Protest aufgegeben hat, ausgelöst durch diese Gefühle, die das Bild dann erzeugt hat.
Jetzt besteht ja aber eigentlich ein reflektiertes politisches Urteil doch eigentlich nicht darin, dass ich mich immer emotionalisieren lasse, mich also immer wieder triggern lasse. Politisch zu urteilen heißt doch eigentlich abzuwägen, sich eben nicht mitreißen zu lassen, sondern zu fragen, ob jetzt beispielsweise auch die andere Seite einen Punkt hat. Kommt das nicht zu kurz, wenn Politiker oder jetzt eben sogar Kriegsparteien versuchen, immer an Gefühle anzudocken?
Das ist im Prinzip richtig, aber es ist eben auch so, Sie können natürlich ein politisches Urteil nur dann fällen, wenn Emotionen im Spiel sind. Es basiert immer auf einem Zusammenspiel aus Deliberation und Emotionen, weil es gibt für alles ein Fühlen wieder. Sie werden nie zu einer Entscheidung kommen am Ende, solange Emotionen nicht unsere politischen Überzeugungen in irgendeiner Form priorisieren und uns zeigen, was uns wichtig ist und was uns weniger wichtig ist. Dafür braucht es ein emotionales Input. Und natürlich, das ist das Zweite, Emotionen motivieren uns dann auch, nach unseren politischen Überzeugungen zu handeln. Auch das funktioniert nicht ohne das emotionale Input. Andererseits, da haben Sie natürlich recht, Gefühle lassen sich auch manipulieren über die Manipulation von Fakten und auch die kognitive Wahrnehmung, aber eben auch durch soziale Gefühlsregeln.
Ist das insofern vielleicht auch das Erfolgskonzept, gerade von populistischen Bewegungen oder Parteien, dass die eben ausschließlich an Emotionen appellieren, dass da eben auch mitschwingt, ja, du hast negative Gefühle und die haben auch unbedingte Gültigkeit. Du brauchst gar nichts weiter zu tun, als denen völlig freien Lauf zu lassen.
Das ist im Prinzip richtig. Was die Populisten machen, ist ja einfach ein Gefühl, das bereits da ist, aufzugreifen und dem eine bestimmte kognitive Wahrnehmung zu versehen. Das heißt, den Menschen, die dieses Gefühl haben, Gefühl der Unsicherheit, weil die Wirtschaft schlecht läuft oder was auch immer, eine kognitive Erklärung dazu zu geben und damit das Gefühl in eine bestimmte, zu kanalisieren, in eine bestimmte Richtung zu lenken, die ihren politischen Werten natürlich näher steht als anderen.
Was bedeutet dann das jetzt für die Verteidiger der demokratischen Kultur, von denen wir ja immer gerne sagen, das muss alles auf Rationalität beruhen, auf Reflexion und Vernunft? Sie haben es schon angedeutet, kommen wir da ganz ohne solche Gefühle aus?
Nein, definitiv nicht. Das ist auch ein ganz großes Missverständnis, dass eine demokratische Kultur nicht auf Emotionen beruhen sollte. Gefühl und Verstand sind eben kein Widerspruch, sondern bedingen einander. Und gerade Emotionen wie Hoffnung, Vertrauen, Empathie, die sind unheimlich wichtig in der Demokratie, weil sie zum Beispiel den Menschen das Gefühl geben, dass es eine positive Veränderung geben kann, dass das Leben besser werden kann. Das Vertrauen in demokratische Institutionen ist extrem wichtig. Ohne das können sie keine Demokratie aufrechterhalten. Und natürlich die Empathie, das heißt das Mitfühlen mit anderen, dass die Gefühle anderer auch wichtig sind, also die Bedrohungswahrnehmung, die Unsicherheit und so weiter. Das zu verstehen und nachzuvollziehen ist auch sehr, sehr wichtig, um eben eine Gemeinschaft, und darum geht es ja in der demokratischen Gesellschaft, und eine Gemeinschaft von, eine Wertegemeinschaft zu schaffen, die dann auch politische Ziele gemeinsam umsetzen kann.
Das heißt, wir müssen uns von Unrecht, das wir sehen, das wir wahrnehmen, eben auch mal aufrütteln lassen.
Absolut. Wut gehört für Demokraten auch dazu. Deswegen, nicht umsonst gibt es ja die wehrhafte Demokratie, dass sich die Demokratie auch gegen diejenigen wehren muss und zur Wehr setzen muss, die die Demokratie bedrohen. Das setzt natürlich auch Wut voraus, selbstverständlich.
Simon Koschut war das in SWR2 am Morgen, Heisenberg-Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, zum Problem polarisierender Emotionen in der Politik. Und eins ist klar, auch das Ja zur Demokratie funktioniert nicht gänzlich ohne emotionale Beteiligung. Herr Koschut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.